HR Info. Wissenswert.
One of my current big goals is to make some good structure for education.
Eines meiner derzeit größten Vorhaben ist es, dafür zu sorgen, vor allem in Bezug auf die Hautfarben des Menschen, dass man die Evolution des Menschen nachvollziehen kann. Dass man die Geschichte der Menschheit kennenlernt, sodass die Menschen verstehen, warum sie so unterschiedlich aussehen können. Und wie es dazu gekommen ist, dass einige fehlinformierte Personen über mehrere Jahrhunderte hinweg ein geistiges Umfeld geschaffen haben, das inhuman war, auf das wir heute in ein neues Zeitalter der Aufklärung eintreten können.
Sagt Nina Jablonski. Sie hat sich den Kampf gegen Rassismus zur Aufgabe gemacht. Ohne jede Polemik einen Kampf mit wissenschaftlichen Argumenten. Nina Jablonski ist eine prominente US-amerikanische Paläoanthropologin. Sie erforscht gleichermaßen die Stammesgeschichte der Paviane und die Stammesgeschichte des Menschen. Aber im Speziellen forscht sie unter anderem darüber, wie unsere Haut entstanden ist, unsere fast haarlose Haut. Und sie forscht über die Gründe für die unterschiedlichen Hautfarben, für die unterschiedlich starke Pigmentierung der Haut, die man in den unterschiedlichen Populationen des anatomisch modernen Menschen heute vorfindet. Auf Einladung der Frühmenschenforscher am Frankfurter Senckenberg-Institut war Nina Jablonski zu Gast in Frankfurt. Sie hatte viel zu erzählen. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.
My research on the evolution of skin and skin pigmentation began almost 25 years ago by accident.
Meine Forschung über die Evolution der Haut und über die Pigmentierung der Haut begann vor fast 25 Jahren, und zwar ganz zufällig. Das gibt es ja manchmal, dass man irgendwo anfängt und dann gerät man in eine Richtung, die man nicht vorhergesehen hat. Bei mir war es so, dass ich mich für die Pigmentierung der Haut zu interessieren begann, als ich eine Vorlesung für Studenten vorbereitet habe. Bei dieser Gelegenheit habe ich festgestellt, dass man damals nur sehr wenig über die Evolution der Hautfarben gewusst hat. Das war im Jahr 1991. Ich habe damals alle meine Bücher durchgesehen, auch viele andere Publikationen. Aber es war kaum etwas zu finden. Da habe ich mich gefragt, wie ist das möglich? Das ist doch eines der am besten sichtbaren Merkmale, in dem sich die Menschen unterscheiden. Und darüber wissen wir so wenig? Das hat mich neugierig gemacht. Und innerhalb von ein paar Wochen hatte ich verstanden, was daran so schwierig ist. Und das hat mich dazu veranlasst, diese Forschung weiterzuführen. Heute kennen mich die Leute viel eher aufgrund dieser Forschung als aufgrund meiner ebenfalls immer weitergeführten paläoanthropologischen Forschung.
People know me much more on the basis of this research than they do on the basis of my ongoing paleontological research.
Es lag jahrzehntelang eine Art Tabu über diese Forschung, aber es gab zugleich keine wesentlich neueren Forschungsansätze. Was zur Folge hatte, dass die Erforschung der menschlichen Hautfärbung auf dem Stand der inzwischen vorletzten Jahrhundertwende stehen geblieben war.
The evolution of skin and skin pigmentation was a field after World War II that was very...
Die Evolution der Haut und der Pigmentierung der Haut war nach dem Zweiten Weltkrieg ein Gebiet, das sehr wenig bearbeitet wurde in den Wissenschaften. Das lag daran, dass in Deutschland und in ganz Europa eine ungeheuer große Furcht bestand, über die Ursprünge der menschlichen Vielfalt zu sprechen. Nach dem Ende der Nazi-Ära hat man überall gezögert, darüber zu sprechen, warum es Unterschiede gibt und was die biologischen Gründe für diese Unterschiede zwischen den Menschen sein könnten. Es war tatsächlich erst in den 1980er und 90er Jahren, dass sich die Forscher nicht mehr unwohl gefühlt haben, über die Entstehung der Vielfalt beim Menschen zu reden. Mein eigenes Interesse an diesem Thema war, dass es für den Menschen einfach wichtig ist, zu verstehen, warum der eine sich vom anderen unterscheidet. Wir sind ja gleichsam von Natur aus neugierig, das zu verstehen. Schon die Kinder erkundigen sich danach. Und ich habe mich gefragt, warum können wir ihnen keine besseren wissenschaftlich gesicherten Erklärungen geben? Ich war der Meinung, dass die Zeit reif ist, die Forschung auf diesem Gebiet wieder fortzusetzen. Obwohl noch nicht allzu viel Neues dazu erforscht worden war, seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts.
So I felt that the time was right to continue this area of research, even though there hadn't been a lot done since the early 20th century.
Nina Jablonski war Anfang der 1990er Jahre als Hochschullehrerin in Hongkong beschäftigt, als sie diese Lücke im Forschungsfeld der Paläoanthropologie für sich entdeckte. Und sie hatte Glück, dass man dank diverser meteorologischer und sonnenkundlicher Satelliten just in diesen Jahren neue Erkenntnisse gewinnen konnte.
The research program started out slowly, but we gained tremendous momentum when we discovered new sources of original data from NASA.
Mein Forschungsprogramm kam zunächst nur langsam in Gang. Aber es bekam einen gewaltigen Schwung, als wir uns neue Quellen für Daten bei der US-Weltraumbehörde NASA erschlossen haben. Daten über die Intensität von ultravioletter Strahlung auf der Erdoberfläche. Jetzt waren wir in der Lage, den Zusammenhang zu studieren zwischen den Hautfarben unterschiedlicher Volksgruppen und der Intensität der UV-Strahlung. Wir konnten anhand dieser Daten belegen, dass die Färbung der Haut sehr deutlich in Beziehung steht zur Intensität der UV-Strahlung. Viel deutlicher als zu Umwelteinflüssen wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Niederschlag und zu anderen bis dahin diskutierten Einflüssen. Und dann haben wir zu erklären versucht, warum das so ist. Es war ja schon seit längerem vermutet worden, dass es diesen Zusammenhang zwischen Hautfarbe und Intensität der Sonnenstrahlung gibt. Aber man wusste nicht, warum. Unsere Forschung hatte das Ziel, die genauen Mechanismen zu beschreiben, die zur Evolution der Pigmentierung geführt haben.
Das Problem dabei war, ein Zusammenhang, fachlich gesprochen eine Korrelation, sagt nichts aus über eine Ursache. So gibt es beispielsweise in vielen Teilen Westeuropas eine strenge Korrelation zwischen dem Rückgang der Storchenpopulation und dem Rückgang der Geburtenzahl beim Menschen. Ein direkter Zusammenhang gilt in diesem Fall als eher unwahrscheinlich. Und für das Forschungsgebiet von Nina Jablonski gab es zudem ein wirkliches Handicap.
Remember, our work was starting in the early 1990s.
Denken Sie daran, dass wir unsere Forschung Anfang der 1990er Jahre begonnen haben, also vor dem Beginn des Humangenomprojekts, also bevor die genetischen Grundlagen bekannt geworden sind. Unsere Basis war die vergleichende Anatomie und die vergleichende Physiologie. Wir leiteten daraus ab, dass sich die Pigmentierung der Haut in der gleichen Epoche entwickelt, als die Körperbehaarung verloren ging, als unsere Hautoberfläche fast haarlos wurde, so ungefähr vor 1,5 Millionen Jahren. Das jedenfalls war unsere Annahme, dass sich damals eine dauerhafte dunkle Pigmentierung herausgebildet haben muss. Unsere frühen Vorfahren haben damals also den größten Teil ihrer Behaarung verloren, aber zur gleichen Zeit entwickelte sich die dunkle Hautfarbe, um sie vor der sehr starken ultravioletten Strahlung zu schützen in unserer äquatorial-afrikanischen Heimat.
Die frühen Vorfahren des anatomisch modernen Menschen hatten sich damals die weitläufigen Steppen Afrikas als Lebensraum erschlossen. Ungeschützt von Bäumen wurden sie dank ihres aufrechten Ganges zu kraftvollen Langstreckenläufern. Das erhitzt bekanntlich den Körper und zwar ganz besonders rasch unter der heißen afrikanischen Sonne. Mit allzu dichter Behaarung aber kann man die Körpertemperatur nur schlecht regulieren. Man kann dann nämlich nicht ordentlich genug schwitzen.
The advantage of having fur or hair is that it provides a lot of natural sunscreen.
Der Vorteil, ein Fell oder Haare zu haben, besteht darin, dass es einen Großteil der Sonnenstrahlung abfängt. Aber ein nacktes Tier muss das ersetzen. Das dunkle Pigment Melanin ist ein natürlicher Sonnenschirm, von dem alle Tiere Gebrauch machen. Unsere Vorfahren mussten gewissermaßen ihre Pigmentierungsgene anschalten, auf dass sie eine dauerhaft dunkle Pigmentierung ihrer Haut bekommen haben. Und auf diese Weise konnten sie sich vor der intensiven UV-Strahlung schützen. Diese dunkle Pigmentierung war eine Eigenschaft der allerersten Arten unserer Gattung, der Gattung Homo. Also beim frühen Homo habilis, beim frühen Homo erectus, wie immer man sie auch nennt. Bei all diesen frühen Angehörigen der Gattung Homo und auch beim frühen Homo sapiens.
All these early members of the genus Homo and the early members of Homo sapiens.
Adam war also ein Schwarzer. Man nimmt heute an, dass Homo sapiens, also unsere biologische Art, vor ungefähr 200.000 Jahren entstanden ist. Und unsere Art war bis vor ungefähr 70.000 Jahren einzig in Afrika vorhanden. In Afrika haben sich unsere Vorfahren an sehr unterschiedliche Umweltbedingungen angepasst. Sie haben eine große Vielfalt an unterschiedlichen Sprachen entwickelt und viele unterschiedliche Kulturen, Werkzeuge und Kunstwerke hervorgebracht. Noch heute findet man in Afrika eine enorme genetische Vielfalt zwischen den Menschen, eine genetische Vielfalt, die sich in jener frühen Epoche herausgebildet hat. Erst vor 70.000 Jahren haben sich ein paar Gruppen des Menschen auf den Weg in die arabische Halbinsel gemacht und danach in Richtung Asien und Europa. Als Nomaden könnte man sie wohl bezeichnen. Diese wenigen kleinen Gruppen sind die Vorfahren aller Populationen, die heute außerhalb von Afrika leben.
This was a very interesting time in human evolution.
Das war ein sehr interessanter Abschnitt in der Evolution des Menschen. Denn diese kleinen Gruppen kann man auffassen als einen genetischen Flaschenhals. Sie hatten nur einen sehr kleinen Genpool im Vergleich mit all der genetischen Vielfalt, die unsere Art in Afrika entwickelt hatte. Diese kleinen Gruppen, die Asien und Europa besiedelt haben, die trugen nur ein paar wenige Varianten von all den vielen Genvarianten in sich, die Afrika zu bieten hatte. Bildlich gesprochen, wenn sie Karten spielen wollten, dann hatten sie nicht den kompletten Satz an Karten mit sich geführt, sondern nur ein paar wenige Karten, mit denen sie zurechtkommen mussten. Auch die Umweltbedingungen, denen sie außerhalb von Afrika ausgesetzt waren, die waren ziemlich neu für sie. Insbesondere für jene Gruppen, die ganz nach Norden gezogen sind. Dort ist die Sonnenstrahlung viel schwächer. Auch die UV-Strahlung ist dort weniger intensiv als in Afrika. Und das hat Folgen. Zwar ist das UV-Licht überwiegend schädlich für uns, aber ein klein wenig UVB-Licht ist nötig, um Vitamin D in unserer Haut zu erzeugen.
You need a little bit of UVB radiation in order to make vitamin D in your skin.
Vitamin D-Mangel kann schlimme gesundheitliche Folgen haben, auch heute noch. Vor allem die Stabilität der Knochen leidet bei Vitamin D-Mangel. Kleine Kinder erkranken dann an Rachitis. Sie haben nachgerade verbogene Arme und Beine, wenn ihre Mütter zu wenig Vitamin D über die Muttermilch erzeugen können. Nennenswerte Mengen an Vitamin D hatten die seinerzeit verfügbaren Nahrungsmittel jedenfalls nicht. Allenfalls fetter Fisch und beispielsweise auch Eier können den Vitamin-D-Mangel ausgleichen, wenn dieses Vitamin in der Haut nicht mehr in genügendem Maße erzeugt werden kann. Und dieser Mangel tritt nicht erst im hohen Norden auf, sondern bereits in Mitteleuropa.
At these latitudes, here in Frankfurt, you have very little.
In diesen Breiten hier in Frankfurt gibt es übers Jahr hinweg betrachtet sehr wenig UVB. An einem relativ sonnigen Tag im Winterhalbjahr ist es hier zwar ziemlich hell. Es gelang auch UVA-Strahlung auf den Boden, aber kein UVB. Das heißt, man kann sich den ganzen Tag draußen aufhalten, aber es wird kein bisschen Vitamin D in der Haut erzeugt. Was wir also festgestellt haben, war, dass jene Menschen, die in diesen nördlichen Breiten eingewandert sind, vor 50.000 oder 40.000 Jahren, dass die vor einer großen Herausforderung standen. Denn wenn sie dunkel pigmentierte Haut hatten, also einen sehr gut wirkenden natürlichen Sonnenschutz, dann würde dies verhindern oder zumindest erheblich erschweren, genug Vitamin D zu produzieren.
For them to produce sufficient vitamin D. We reasoned that they had to have undergone loss of pigmentation.
Wir haben daraus geschlussfolgert, dass sie ihre Pigmentierung verringert haben müssen. Wir glauben nicht, dass diese frühen Europäer und Asiaten eine weiße Haut hatten oder dass sie hellhäutig waren, sondern dass sie depigmentiert waren, entfärbt. Also weniger pigmentiert als ihre Vorfahren. Das war eine Folge von einem hohen Selektionsdruck in ihrer neuen Umwelt. Der Verlust der dunklen Hautfarbe hat dazu geführt, dass sie in einer Gegend überleben konnten, in der es viel weniger UVB-Strahlung gibt als in Afrika. Einer der aufregendsten Momente im Verlauf unserer Forschung war, als das Humangenom-Projekt viele Studien ermöglicht hat über die genetischen Grundlagen der Hautpigmentierung. Es konnte tatsächlich aufgezeigt werden, dass der Verlust der Hautpigmentierung eine Folge des natürlichen Selektionsdrucks war. Denn es wurde nachgewiesen, dass dieser Verlust in unterschiedlichen Regionen durch unterschiedliche Gene entstanden ist. Die Westeuropäer und die Ostasiaten haben beide die dunkle Färbung ihrer Haut verloren, aber beide haben sie unabhängig voneinander verloren. Und das ist ein wundervoller Vorgang im Verlauf der Evolution des Menschen. Wenn ein starker Selektionsdruck vorhanden ist, dann können sich jene Mutationen in einer Population durchsetzen, die eine wünschenswerte Anpassung an die Umwelt bewirken, die also letztlich zu mehr Nachwuchs führen. Aber es sind nicht überall die gleichen Mutationen.
Increase reproductive success, they will be favored and they're not always the same.
Das war dann tatsächlich ein überraschender Befund. Hellhäutige Menschen stehen einander demnach nicht allein deshalb verwandtschaftlich näher, weil sie eine ähnlich helle Haut haben. Aber das ist noch nicht einmal die halbe Wahrheit, berichtet die US-amerikanische Paläoanthropologin Nina Jablonski bei ihrem Besuch im Frankfurter Senckenberg-Institut.
The pathway to produce pigmentation in the human body is very complicated. And so you can have mutations in many different places of the pathway that can produce the same result.
Der Vorgang, in dessen Verlauf die Pigmentierung der Haut im Körper des Menschen entsteht, ist sehr kompliziert. Deshalb sind im Verlauf dieses Stoffwechselwegs an sehr unterschiedlichen Stellen Mutationen möglich. Mutationen, die schließlich zum gleichen Ergebnis führen. Und genau das hat sich beim Menschen zugetragen im Verlauf der Evolution der Pigmentierung. Der Selektionsdruck war hoch. Zufällig ist eine Mutation an einem Gen passiert und so wurde der depigmentierte Phänotyp herbeigeführt. Also das hellere äußere Erscheinungsbild. Aber einige Populationen sind auch wieder zurückgewandert in sonnigere Regionen, zum Beispiel aus Zentralasien über die Beringstraße nach Nordamerika und bis hinunter nach Südamerika. Und dort haben sie eine dunkle Pigmentierung der Haut wiedererworben, und zwar durch unterschiedliche genetische Veränderungen. Wir kennen heute 120 unterschiedliche Gene, die am Entstehen der Pigmentierung beteiligt sind. Aber es gibt in unterschiedlichen Populationen unterschiedliche Kombinationen, je nachdem, wie die Umweltbedingungen sind. So gibt es Menschen, die in Südamerika in großer Höhe leben, wo sie viel UV-Strahlung abbekommen. Dort hat es einen hohen Selektionsdruck gegeben für eine Wiederpigmentierung. Ähnlich war es in Südostasien. Dort leben ziemlich dunkelhäutige Menschen, die ziemlich sicher ebenfalls wiederpigmentiert sind. Die Hautfarbe des Menschen ist also eine der am raschesten durch Evolution veränderbaren Eigenschaften.
Human pigmentation therefore is one of the most evolutionarily changeable characteristics that has responded as we have moved through time.
Und hier werden die Erkenntnisse der Paläoanthropologie und der Genetik gleichsam politisch relevant. Denn die Hautfarbe war ja lange Zeit das vorrangige Merkmal, um menschliche Rassen zu definieren. Und zwar ohne, dass die Rassentheoretiker die genetischen Grundlagen dieses Merkmals bedacht hätten. Was ihnen allerdings nicht vorzuwerfen ist, da die Einteilung der Menschheit in Rassen älter ist als die Anfänge der Genetik.
I'm also very interested in how people conceive of color. We are naturally very visually oriented animals.
Ich interessiere mich daher auch dafür, was die Menschen über die Hautfarben denken. Wir sind von Natur aus sehr visuell ausgerichtete Tiere. Deshalb nehmen wir stets besonders genau wahr, wie andere Menschen ausschauen. Das steckt in unserer Natur. Auf uns ist das übergekommen von unseren frühen Vorfahren. Allerdings wurde bis vor kurzem mit einer bestimmten Hautfarbe oder mit einem anderen Merkmal kein Werturteil verbunden. Die Leute haben Unterschiede und Gemeinsamkeiten wahrgenommen. Das ist bekannt und aufgezeichnet in der Kunst des alten Ägyptens. Auch aus dem alten Griechenland ist das bekannt. Aber wenn man sich anschaut, was hat man damals über das unterschiedliche Aussehen geschrieben, dann findet man keine Hinweise darauf, dass eine bestimmte Hautfarbe diskriminiert wurde oder dass man damals Vorurteile gegen sie hatte, so wie man das heute in vielen Teilen der Welt findet. Man hat sich damals als unterschiedlich wahrgenommen. Man hat untereinander Handel betrieben. Aber zum Beispiel im alten Griechenland hat man genauso gern Sklaven aus Mitteleuropa gehalten, die sehr helle Haut hatten, wie Sklaven aus Nordafrika, die dunkle Haut hatten. Jedermann von außerhalb Griechenlands galt als weniger begehrenswert. Das hatte nichts mit der Hautfarbe zu tun. Das hing stets ab von Teilhabe oder Nicht-Teilhabe an der griechischen Kultur. Es ging um das Sprechen der griechischen Sprache. Es ging um die Teilhabe an der griechischen Zivilisation.
So it had nothing to do with color, it had all to do with the possession of Greek culture. It is their ability to speak the language, it's their ability to embrace a particular kind of civilization.
Selbst die spanischen Kolonisatoren Südamerikas verpassten den dort angetroffenen, ihnen bis dahin völlig unbekannten Menschengruppen keine im modernen Sinne rassistischen Etiketten.
The modern roots of racism are from the mid-18th century in Europe, where we see influential individuals like Linnaeus and especially Immanuel Kant, who associate color with character.
Die Wurzeln des heutigen Rassismus entstanden erst Mitte des 18. Jahrhunderts in Europa. Damals haben einflussreiche Personen wie Karl von Linné und Immanuel Kant die Hautfarbe verbunden mit Eigenschaften ihres Charakters und mit ihrer Kulturstufe. Vor allem Kant hat einen großen Beitrag zum Entstehen des Rassismus geleistet. Kant war in seiner Zeit ein enorm respektierter Philosoph. Er hatte großen Einfluss auf die anderen Philosophen und auf die Studenten seiner Epoche. Daher hatten seine Schriften über die Vielfalt des Menschen und den Ursprung der Kultur enormes Gewicht in Europa. Seine Idee, Rassen in einer Rangordnung anzuordnen, setzte sich durch, weil er ein so prominenter Intellektueller war. Wenn er etwas erklärte, dann haben viele andere Leute schlichtweg unterstellt, dass er recht habe. Es war vor allem sein Einfluss, dass man in der westlichen Welt eine Hierarchie der Hautfarben erdacht hat, eine Hierarchie der Moral und eine Hierarchie der Fähigkeit zur Teilhabe an kulturellen Errungenschaften. Die Hautfarbe war jetzt verbunden mit einer Anzahl von Werturteilen.
To conceive a hierarchy of color and a hierarchy of morals and a hierarchy of a capacity for civilization. So that color was very much attached to a series of values.
So heißt es beispielsweise wörtlich bei Kant: Die Negers von Afrika haben von der Natur kein Gefühl, welches über das Läppische stiege. Kant beschreibt also die Afrikaner ganz pauschal als schwarzhäutige Menschen und damit als Rasse ohne Differenzierung ihrer kulturellen, politischen und staatlichen Vielfalt. Also ganz anders, als er dies beispielsweise mit Blick auf hellhäutige Menschen formuliert hat. Und Kant unterstellte ihnen an anderer Stelle, dass sie aufgrund der großen Hitze von Natur aus phlegmatischer seien als die Europäer. Ganz ähnlich hatte der als Naturforscher ähnlich einflussreiche Karl von Linné einige der Wurzeln für die Grundgedanken des späteren Rassismus gepflanzt. In seinem Monumentalwerk Systema Naturae listete Linné alle ihm bekannten Tier- und Pflanzenarten auf, darunter auch Homo sapiens, den anatomisch modernen Menschen. Anhand der Hautfarben unterschied Linné vier geografische Grundtypen, nämlich Europäus, Americanus, Asiaticus und Africanus. In der 10. Auflage des Werkes aber ergänzte Linné diese Farbmerkmale um zusätzliche charakterliche und körperliche Eigenschaften. Dem Europäer schrieb er zu, sie seien weiß, lebhaft und muskulös. Der Amerikaner sei rot, cholerisch, aber aufrecht. Der Asiat sei gelb, melancholisch und steif. Und der Afrikaner, der sei schwarz, phlegmatisch und schlaff. Das war im Jahr 1758. Und danach?
We have come to incorporate many of Kant's ideas into the way our governments and civilizations operate.
Wir haben danach viele von Kants Annahmen in unser kulturelles Verhalten übernommen, auch in der Weise, wie Regierungen heute noch handeln. Das ist heute eine sehr unangenehme Situation, aber wir sind in der Lage, das zu ändern. Ich sehe das so: Das ist ein geistiges Konstrukt, das von Menschen gemacht wurde. Es wurde von falsch informierten Leuten erdacht. Und wir können das ändern, durch Information und Erziehung, sofern der Wille dazu vorhanden ist. Wir können das. Es ist nicht unmöglich.
And we can change it through information and education, if there is a will. This is within our grasp. This is not impossible.
HR Info. Wissenswert.
Nina Jablonski mit einem optimistischen Ausblick. Als Paläoanthropologin forscht sie unter anderem über das Entstehen der unterschiedlichen Hautfarben des Menschen. Und sie hat sich den Kampf gegen Rassismus zur Aufgabe gemacht. Ein Streiten ohne jegliche Polemik, ein Streiten mit wissenschaftlichen Argumenten. Auf Einladung der Frühmenschenforscher am Frankfurter Senckenberg-Institut war Nina Jablonski zu Gast in Frankfurt. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.